Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Matthäus 6, Kapitel 19 bis 21, der Vers. Jesus spricht: Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie vernichten, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie vernichten, wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 24. Vers. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. 31. bis 33. Vers. Seid also nicht ängstlich, besorgt und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns bekleiden. Um all das sorgen sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr das alles nötig habt. Suche zuerst die Herrschaft Gottes und ihre Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugegeben werden. Matthäus 19. Kapitel 23. bis 26. Vers. Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer in die Herrschaft Gottes eingehen. Noch einmal sage ich euch, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in die Herrschaft Gottes. Als die Jünger dies hörten, wurden sie ganz bestürzt und fragten: Wer kann dann gerettet werden? Jesus schaute sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auch heute und kommenden Sonntag müssen wir uns von Anabim, diese Psochoi, diese Armen, oder wie Matthäus sagt, die Armen im Geiste, oder mit der recht verstandenen Armut, so wie Jesus sie will. In Parenthese, ich bin gebeten worden, während der Zeit der Schulferien die Betrachtungen über die Bergpredigt einzustellen. Ich hatte das von mir aus schon vor und werde es auch tun. Am nächsten Sonntag werde ich also mit der Betrachtung der Bergpredigt aufhören und dann, so Gott will, am 12. September weiter fortfahren. Im Alten Testament finden wir eine dreifache Einstellung zum Besitz. Die erste, eine dem Diesseitsstandpunkt des Alten Testamentes entsprechende Bejahung des Reichtums als Segen Gottes. Und die Armut wäre danach eine Folge von Faulheit, von Genusssucht und von Nichtstun. Hier kommt uns entgegen ein sattes, selbstgerechtes, bürgerliches Wissen und eine ebensolche Moral. Zusammenhängt das natürlich mit dem Vergeltungsglauben, den das Alte Testament herauskehrt. Die zweite Einstellung ist eine kritische Einstellung zum Besitz und zum Reichtum. Wir finden sie vor allen Dingen bei den Propheten, die auf dem Hintergrund des Reichtums und des Besitzes die sozialen Schäden sehen und dort nun ihr Mahnwort sprechen. Und die dritte Einstellung ist die vollkommen reichenfeindliche und armutsfreudige Einstellung, bei der arm und besitzlos gleich fromm und gottliebend ist. Diese drei Richtungen lebten auch im Spätjudentum fort und wie gesagt, hält es zusammen mit dem Vergeltungsglaube, nachdem Gott die Lose der Menschen gerecht verteilt. Wohlstand ist danach Belohnung für gutes Verhalten und Armut ist die Strafe. Der Reichtum galt vor allem deswegen als ein Segen Gottes, weil er die Möglichkeit gab, mit ihm den Armen zu helfen und sich einen Schatz in der Herrschaft Gottes zu erwerben. Inwieweit diese Verhaltensweise, diese drei Sachen, auch heute in der Christenheit und der Welt allgemein gültig sind, darüber dann am nächsten Sonntag. Die Einstellung Jesu entspricht keiner von diesen drei Haltungen, die wir im Alten Testament finden. Auf den ersten Blick scheint es zwar so, als wenn Jesus reichtumsfeindlich wäre. Und wer etwa die scharfen Urteile Jesu bei Lukas nachliest, der sollte meinen, dass Jesus nun wirklich einseitig auf die Seite der reichtumsfeindlichen Prediger gestellt hätte. Das Gesamtbild der Stellung Jesu zum irdischen Besitz können wir so formulieren: einen Reichtum, der nicht ungerecht ist, scheint es bei Jesus wirklich nicht zu geben. Der Reichtum ist bei Jesus kein Gottessegen, mit dem man sein himmlisches Konto vergrößern und sein Heil wirken könnte. Im Gegenteil, er ist einer der schlimmsten Feinde der Menschen. Wehe euch, ihr Reichen, ihr habt schon euren Trost, lautet ja bei Lukas der Gegensatz zu der Seligpreisung, selig die Armen. Für den Reichen ist es nach der Lehre Jesu unmöglich, in das Gottesreich zu kommen. Das kann nur durch ein Wunder Gottes geschehen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er dem einen anhangen und den anderen hassen, oder umgekehrt, er könnte nicht Gott dienen und dem Mammon. Bei Jesus ist der Reichtum eine Art Götze. Und infolgedessen ist der Mensch, der sich dem Reichtum und dem Besitz verschreibt, ein Gottloser, vor allen Dingen auch deswegen, weil hier bei ihm ausfällt die Liebe gegen die Armen und Schwachen. Es gibt nur eine einzige Begründung für den Besitz und für den Reichtum bei Jesus, das ist der, dass er verwendet wird zur Erfüllung des Liebesgebotes. Jesu Stellung zum Reichtum, auch das müssen wir noch einmal herausstellen, ist nicht volkswirtschaftlich und nicht sozial begründet. Obwohl er selbst ohne Besitz war und nur von dem lebte, was ihm andere brachten, von der Gastlichkeit und der Unterstützung und der Güte der Freunde, so stand er doch der Klasse der Reichen und der Besitzenden nicht als Gegner gegenüber. Er hat die Gastfreundschaft reicher und wohlhabender Männer und Frauen angenommen. Wir wissen es, soweit wir die Bibel kennen, wenn ich nur die Namen nenne, Lazarus, Maria und Martha, die drei Geschwister von Bethanien, die sicherlich nicht arm waren, die Ratsherren Nikodemus und Josef von Arimathea, der Oberzöllner Zachäus, die galiläischen Frauen, die ihm folgten und deren Unterstützung er annahm, bei Lukas im 8. Kapitel lesen wir das, Maria von Magdala oder Maria Magdalene genannt, es werden ferner genannt bei Lukas Johanna, die Frau des Kusa, eines Verwalters des Herodes, Susanne und noch viele andere, die ihnen, das heißt Jesus und seinen Jüngern, mit ihrem Vermögen zu Diensten waren, so schreibt Lukas im 8. Kapitel, 3. Vers. Die Frömmigkeit der judenchristlichen Ebioniten nach dem Heimgang Jesu, für die arm gleich fromm und für die reich gleich gottlos waren, entspricht nicht der Lehre. Noch einmal, Jesus verkündet, kein sozialrevolutionäres Programm. Seine Zeit ist eine rein religiöse. Und wir spüren das immer wieder, wenn Jesus konfrontiert wird in einer bestimmten Sache mit dem Besitz oder mit der Politik oder mit der Wirtschaft. Ich lese Ihnen nur die Stelle vor, die Sie möglicherweise kennen, bei Lukas im 12. Kapitel, 13. Vers, wo einer kommt und Jesus sagt: Meister, sage meinem Bruder, er solle das Erbe mit mir teilen. Er entgegnete: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Dann fuhr er fort: Habt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Mag einer auch Überfluss haben, sein Leben ist durch seinen Besitz doch nicht gesichert. Und wir kennen ebenso die Konfrontation Jesu mit der Steuermünze, wo er ganz klar sagt: Gebt das dem Kaiser, das gehört ihm ja, aber gebt Gott, was Gott gehört. Das praktische Verhalten Jesu zu wohlhabenden Leuten, die wir eben nannten, beweist, dass Jesus keinesfalls der sogenannten dualistischen Weltanschauung angehört, nach der die Güter dieser Welt in sich schlecht sind. Der Reichtum ist und bleibt nach der Lehre Jesu eine große Gefahr für den Menschen und eine innerlich freie Stellung zu ihm ist überaus schwer, wie wir eben hörten. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in die Herrschaft Gottes. Dieses Bild, das Jesus ja in anderer Weise häufig gebraucht, indem er klar machen will, dieses kleinste Loch in der Nadel und dieses größte Tier, es ist unmöglich, dass das da durchkommt, es ist unmöglich, dass der Reiche und Wohlhabende und Besitzende mit der Gesinnung, die Jesus anprangert, die nicht dem Geist Gottes und der Liebe zum Mitmenschen entspricht, in die Herrschaft Gottes eingehen kann. Jesus erkennt also den irdischen Gütern einen zwar nicht absoluten, aber einen relativen Wert zu. Auch das hörten wir eben: Suche zuerst die Herrschaft Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Da spüren wir ganz klar die Relation zuerst Gott und seine Angelegenheit, zuerst das Gottesreich und seine Herrschaft und zuerst die Ausrichtung dessen, der seine Lehre hört, auf ihn. Und dann sollte das andere hinzugegeben werden. Das Verbot des Sorgens richtet sich also bei Jesus keinesfalls gegen die vernünftige Arbeit, die sich müht um Ernährung und Existenz, sondern er richtet sich gegen den Kleinglauben, gegen das Aufgehen in der Sorge für die irdischen Dinge. Die strengen Urteile Jesu über Reichtum und Besitz sind also keine absolute Verwerfung des Besitzes, wohl aber sind sie ein klares Urteil, um mit modernen Worten zu sprechen, über einen Kapitalismus, der nicht in erster Linie Verbrauchsgüter schaffen, sondern das Kapital vermehren will. Ein klares Urteil, der den Mitmenschen, den sozial Schwächeren, nicht als sittliche Persönlichkeit sieht und behandelt, sondern lediglich als Instrument, als Arbeit, Kraft oder auch als Kanonenfutter. Der mit dem Gelde nicht Gebot der Liebe erfüllen will, sondern Unfrieden, Hass und Feindschaft stiftet, öffentlich oder notwendigerweise, ich nenne nur ein Wort, die ungeheuren Rüstungen auf der Welt heute, auch in der Bundesrepublik. Die Welt heute ist nicht mehr die Welt der Bibel. An die Stelle des mythischen Weltbildes ist das Naturwissenschaftliche getreten, auf die einfache Agrarwirtschaft folgt die komplizierte moderne Industriegesellschaft. an die Stelle der Theokratie, der Herrschaft Gottes, der Synagoge, der Monarchie, der Herrschaft eines Einzelnen, der Tyrannis, der Aristokratie ist heute die moderne Demokratie getreten. Konkret, der Auftrag an die Christenheit, der Herrschaft Gottes heute den Weg zu bereiten, bedarf darum anderer Mittel als zur Zeit der Bibel. Dazu gehört heute aber, um die Herrschaft Gottes unter den Menschen zu künden und vorzubereiten, Wissen und Bildung und Ausbildung, und das alles ist, das wissen wir allesamt, ohne Geld nicht möglich. Die Kirche kann sich heute nicht zurückziehen auf einen Einzelnen, der durch die Lande geht als Wanderprediger, um die Herrschaft Gottes zu künden. Sie muss sich bedienen der großen Kommunikationsmittel, der Presse, des Hörfunkes, des Seefunkes, der Reklame. Und wenn das Bistum Essen eine Leuchtschrift angebracht hat an seinem Generalvikariat mit diesen Kurzpredigten, die dort abends in die Menge leuchten, dann ist das sicherlich eine Methode, um der Herrschaft Gottes den Weg zu bereiten. Auf der einen Seite erleben wir heute eine ungeheure materielle und geistige Armut, global gesehen, erinnere an das Wort von Jean Guiton, dem französischen Laienhörer auf dem Konzil, ich habe es schon mal gesagt, 20 Millionen reiche Weiße, das Evangelium in der Hand, stehen vor 1000 Millionen Armer. Und die Armut in den romanischen Ländern, lateinamerikanischen Ländern, gerade dort, wo der Katholizismus zu 99%, da ist seit Jahrhunderten, gibt uns zu denken. Auf der anderen Seite sehen wir heute eine Nivellierung des Gegensatzes zwischen Arm und Reich, zumal in Mitteleuropa und Amerika. Die große Schicht derer, die zwischen Arm und Reich leben, die große Schicht der gut situierten und manchmal saturierten, keiner drängt sich heute zur Armut. Im Gegenteil, sind irgendwie besorgt, nicht nur um ihre Existenz, auch Ausweitung ihrer Existenz. Und selbst das Gelübde der Armut, das der Mönch und die Klosterfrau ablegt, ist gar nicht so isoliert für sich zu sehen. Wenn wir auf den Hintergrund dieses Gelübdes der Einzelnen den Reichtum der Klöster sehen und eigentlich jeder, der ins Kloster geht, eintritt, sich sagen kann, ich bin eigentlich gesichert für mein Leben, auch wenn ich selbst keinen Pfennig habe und ihn ausgeben kann, in dieser mitteleuropäischen, amerikanischen Gesellschaft, da wird jedenfalls bis zum Ende meines Lebens für mich gesorgt sein. Das alles ist nun in kurzen Zügen das Heutige, was dem Damaligen entgegensteht. Und so steht vor uns gleich die Frage, dass wir auf der einen Seite historisch festgestellt haben, wie das Alte Testament zum Reichtum steht, wie Jesus selber zum Reichtum stand, was sollen wir tun? Und die Antwort darauf, meine ansässigen Christen, wollen wir versuchen, am nächsten Sonntag zu geben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.